Wissenschaft und Schule. Ein Podcast der staatlichen Schulberatungsstelle für die Oberpfalz.
Mit Benedikt Wisniewski
und Barbara Gottschling. Wir sprechen mit Experten über Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten.
Folge 11.
Schule muss sich heute daran messen lassen, inwieweit sie Schülerinnen und Schüler erreicht und Lernerfolge bedingen kann. Dieser oder ähnliche Sätze finden sich in Positionspapieren, Schulentwicklungsprogrammen und Präambeln wieder. Aus diesem Anspruch ergibt sich die Frage, inwieweit schulische Prozesse überhaupt messbar sind. Mit der Erhebung und statistischen Auswertung von Daten zum Lehren und Lernen beschäftigt sich die empirische Bildungsforschung. Sie misst Merkmale von Schule und Unterricht und erforscht deren Zusammenhänge mit Kriterien wie beispielsweise Lernerfolg, Motivation oder Emotionen. Dabei ist es im pädagogischen Bereich nicht ganz einfach, Zusammenhänge oder gar kausale Wirkungen zu ermitteln, haben wir es doch immer mit komplexen Interaktionsprozessen zu tun, innerhalb derer sich einzelne Merkmale schwer isolieren lassen. Darüber, wie empirische Bildungsforschung funktioniert und welche relevanten Erkenntnisse sie liefert, sprechen wir mit Professor Olaf Köller. Herr Köller ist Professor für empirische Bildungsforschung und Direktor der Abteilung Erziehungswissenschaft am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Er war und ist maßgeblich an den PISA-Studien beteiligt.
Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Olaf Köller.
Ja, ich grüße Sie.
Herr Köller, Sie haben an Hunderten von Forschungsprojekten mitgewirkt. Darf ich fragen, woran forschen Sie gerade?
Das ist natürlich vielfältig. Also wir haben ja so eine Pflicht im Moment, die wir am IPN durchführen. Das sind insbesondere die großen Schulleistungsstudien. PISA sind wir ja nach wie vor involviert, die internationale Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie TIMSS. Wir arbeiten auch mit am nationalen Bildungspanel, aber das ist so das sind so mehr oder weniger Daueraufgaben, die wir haben. Ich glaube, drei wirklich interessante Projekte, die wir im Moment laufen haben oder an denen ich auch federführend beteiligt bin, ist das sogenannte Brise-Projekt, das ist das sogenannte Impulse-Projekt und das ist ein Projekt zur künstlichen Intelligenz. Ich fange mal ganz kurz mit Brise an. Dort geht es uns sehr stark darum, wie können wir eigentlich frühkindliche Entwicklung besser fördern. Also was wir ja seit Jahrzehnten beobachten, dass soziale Ungleichheit in Deutschland nicht erst in der Schule beginnt, sondern schon im Vorschulbereich. Und man weiß auch zunehmend besser, woran es liegt. Das sind letztendlich sowohl Prozesse in der Kita, aber auch zu Hause. Das heißt, viele Eltern tun sich natürlich auch schwer, ihre Kinder entsprechend zu fördern, dass sie sich kognitiv, aber auch sozial gut entwickeln. Und wir versuchen im Brise-Projekt jetzt seit einigen Jahren, besonders belastete Familien in Bremen systematisch zu unterstützen, um so die Entwicklungsprozesse der Kinder von der Geburt bis zur Einschulung deutlich zu unterstützen, um dann eben auch die Bildungskarriere dieser Kinder zu erleichtern. Wir machen das in so einem quasi experimentellen Design auch, so dass wir eben auch sehen können, inwieweit es eine, wenn es uns gelingt, die Kinder kontinuierlich in Unterstützungsmaßnahmen zu bekommen, ob sie sich dann günstiger entwickeln als Kinder, die nicht kontinuierlich unterstützt werden. Und dazu verändern wir schon den Betreuungsmarkt auch in Bremen und wollen das natürlich auch auf andere Städte, Kommunen übertragen. Das zweite Projekt ist gar nicht so unähnlich. Das ist Impulse und das passt eigentlich sehr gut zur Situation, wie wir sie im Moment mit der Covid-19-Pandemie haben. Worum es uns in Impulse geht, ist tatsächlich Modelle zu erproben, wie wir jetzt mit leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern umgehen können, die massive Lernrückstände im Fach Mathematik haben. Und die Idee ist tatsächlich ganz normalen Unterricht, also unterrichtsintegrierte Angebote zur Förderung dieser Schülerinnen und Schüler zu verknüpfen mit tutoriellen Angeboten. Das heißt, wir sind dabei, Lehramtsstudierende zu schulen, dass sie dann eben am Nachmittag zusätzlich zum normalen Unterricht in die Schulen gehen und dort die zuvor diagnostizierten leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler betreuen, also tutorielle Angebote machen. Und wir machen das auch in einem experimentellen Design, dass wir auch wieder sehen können, ob eben diese tutoriellen Angebote zusätzliche Effekte haben. Und das letzte Projekt, auf das ich kurz eingehen möchte, sind zwei Nachwuchsgruppen, die wir jetzt bei mir in der Abteilung auch eingeworben haben. Da geht es darum, künstliche Intelligenz zu nutzen, um sprachproduktive Leistungen von Schülerinnen und Schülern mit dem Computer auszuwerten. Also die Schülerinnen und Schüler schreiben Aufsätze und nicht mehr die Lehrkraft wertet sie aus, sondern die Maschine wertet sie aus. Das geht über computerlinguistische Verfahren, man nennt das Natural Language Processing, und dort machen wir große Fortschritte. Das Ziel ist im Grunde genommen, dass der Computer diese Aufsätze nicht nur auswertet, sondern den Schülerinnen und Schülern auch gleich Rückmeldungen gibt, Lernhilfen gibt, wie sie ihre Aufsätze weiter verbessern können. Das sind so drei Beispiele für das, was wir im Moment machen.
Wenn Sie Ihre Forschungsdesigns beschreiben, dann hört man natürlich sofort heraus, wie Sie forschen. Und spätestens seit der ersten PISA-Studie, an der Sie maßgeblich beteiligt waren, kann in der Pädagogik von einer empirischen Wende gesprochen werden. HETI-Studie hat seit 2009 sicherlich nochmal zu einem zusätzlichen Boost geführt. Inwiefern würden Sie sagen, profitiert Schule von empirischer Lehr- und Lernforschung?
Also ich würde sagen, direkt zunächst einmal wenig. Aber wir haben natürlich den Anspruch, mit der empirisch ausgerichteten Bildungsforschung schon Ergebnisse zu produzieren, die zunächst einmal auf politischer Ebene wahrgenommen werden. Wir wollen natürlich evidenzbasiert auch zeigen, was funktioniert in HETI-Sprache, what works, und was wirkt eben nicht im Kontext Schule. Und da ist zunächst einmal der Adressat natürlich sehr stark Bildungspolitik, Bildungsadministration, also neben der Scientific Community natürlich. Und dort hoffen wir natürlich dann auch Reformprozesse auf den Weg zu bringen, die dann auch wirklich in den Schulen ankommen. Also ein schönes Beispiel sind ja die Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz, die nach TIMSS in den 90er Jahren und PISA Anfang 2000 dann in die Schulen gekommen sind. Also es waren ursprünglich das ungünstige Abschneiden unserer Schülerinnen und Schüler in den internationalen Studien, dann eben eine systematische Literatursichtung, what works, unter anderem auch Systeme, die stärker output-orientiert sind, und dann kam im Grunde genommen die Einführung der Bildungsstandards für ausgewählte Fächer und dann die Kompetenzorientierung auch im Unterricht. Also wenn wir heute den Mathematikunterricht anschauen, gerade der Mathematikunterricht, der hat sehr stark, glaube ich, von der Kompetenzorientierung profitiert. Die Aufgaben sind deutlich mehr Modellierungsaufgaben beispielsweise heute drin. Also man hat ein Alltagsproblem und versucht eben auch, dieses Alltagsproblem dann eben mit Hilfe der Mathematik zu lösen. Aber ich glaube, ich würde bei der Aussage bleiben, man kann nicht sagen, heute produzieren wir ein Ergebnis und morgen ist es in den Schulen, sondern manches dauert auch sehr lange, bis es in den Schulen ist, und bis es in den Schulen wirksam wird, dauert es umso länger.
In der Pädagogik gibt es natürlich neben der empirischen Lernforschung auch die klassisch geisteswissenschaftlich ausgerichtete Schiene. Und Ewald Thierhardt hat die Pädagogik und die empirische Lernforschung einmal als fremde Schwestern bezeichnet. Warum tun sich die beiden Schwestern so schwer miteinander?
Es hat natürlich sehr stark auch historische Gründe. Also wenn wir uns die Pädagogik anschauen, ich trenne ja immer ganz gerne, obwohl das natürlich fast das Gleiche ist, Pädagogik und Erziehungswissenschaft. Aber die Pädagogik kommt sehr stark aus einer historisch-philosophischen Perspektive, natürlich damit verbunden auch sehr stark aus einer normativen Perspektive, mit sehr komplexen Konzeptionen auch. Also wenn wir beispielsweise an den Bildungsbegriff denken. Die empirische Bildungsforschung hat natürlich sehr stark ihre Wurzeln auch in der empirisch ausgerichteten Psychologie, also die Psychologie, die ja schon um 1870 mit Wilhelm Wundt im Grunde genommen in das experimentelle Paradigma wechselt, die in die Psychometrie wechselt mit Stanford-Binet-Tests beispielsweise, also auch Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, in Zeiten, in denen die Pädagogik noch sehr stark eben philosophisch orientiert ist. Und sie hält sich ja auch, Sie haben ja schon über die empirische Wende gesprochen, sie hält sich mindestens bis Heinrich Roth. Also 60er Jahre, Ende 1950er, Anfang 1960er Jahre, Heinrich Roth verschwindet und es bleibt im Grunde genommen eine Erziehungswissenschaft, die historisch vergleichend philosophisch ausgerichtet ist, bis TIMSS Ende 1990er, Anfang 2000 kommt. Und dann setzte sich stärker durch tatsächlich diese empirische Wende, die aber sehr stark natürlich auch durch die Psychologie getrieben ist. Die Psychologie, die natürlich auch sehr technisch ist, die sich sehr stark an die Sozialwissenschaften, fast an die Naturwissenschaften anlehnt. Und dass die Schwestern sich nicht mögen, hängt natürlich mit diesem eher holistischen Ansatz zusammen, der Pädagogik auch, und dann dieses kleinteilige, technokratische Vorgehen der Psychologie natürlich auch, Isolation einzelner Merkmale, Betrachtung einzelner Merkmale oder Kontrolle aller anderen Merkmale. Das ist einfach eine andere Welt auch, die sich da auftut. Und wenn wir auch über gewisse Konzepte nachdenken, gerade auch das Bildungskonzept, was die Pädagogik seit Jahrhunderten beschäftigt, was in der Psychologie eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Mhm. Und die Kluft zwischen Psychologie und Pädagogik hat sich eigentlich nie geschlossen.
Genau dazu haben Sie sich ja in einem fast schon legendären Streitgespräch mit einem sehr bekannten Schulpädagogen, nämlich Hilbert Meyer, ausgetauscht. In diesem Gespräch sagen Sie den Satz, alles, was wir nicht messen können, gibt es nicht.
Ja.
Meine Frage, ist das wirklich so und was ist dann mit einem Begriff wie Bildung?
Also ich habe da bei dieser Diskussion mit Hilbert Meyer, mit dem ich ja im Übrigen gut befreundet bin, natürlich auch provozieren wollen. Habe mich dabei, glaube ich, aber sogar, ich glaube, so einen ähnlichen Satz gibt es auch schon bei Wittgenstein, aber ich kann das nicht genau erinnern, ich will mich da auch nicht festlegen. Aber worum es mir eigentlich ging, ist, wenn ich als Wissenschaftler, als Schulforscher oder Bildungsforscher natürlich forschen möchte, dann muss ich die Dinge, die ich beforsche, irgendwie beobachtbar machen. Man kann dann auch letztendlich sagen, messbar machen. Das heißt, wenn Wissenschaft, so wie ich sie verstehe, natürlich über die Welt der Schule, über Bildungskontexte, über Wertmechanismen in diesem Zusammenhang auch Aussagen machen möchte, dann muss sie natürlich beobachten können, sie muss letztendlich operationalisieren können und sie muss dann auch messen können. Ansonsten bleibt es ja im Grunde genommen bei Aussagen, die zwar theoretisch abgeleitet sein können, aber ohne, dass sie Evidenzen bekommen. Oder es bleibt auch bei, ich nenne es Konstrukten, die so vage gefasst sind, dass man von vornherein sie von der Messung ausschließt. Und Sie haben das Bildungskonzept ja angesprochen. Psychologen würden nicht mit dem Bildungskonzept arbeiten, aber ich glaube, Psychologen haben viele Konstrukte, die das Bildungskonzept der Pädagogik fast abbilden. Also wenn Sie sich anschauen, wenn Sie in der Psychologie zusammenfassen, meinetwegen das, was wir prozedurales und deklaratives Wissen nennen, wenn Sie dazu nehmen die Motivationskonstrukte, das Volitionskonstrukt, wenn Sie dann noch Fragen der Selbstregulation mit aufnehmen, alles operationalisierbar im Übrigen, auch selbstreguliertes Lernen, wenn Sie dann auch noch sowas aufnehmen wie soziale Kompetenz, Selbstreflexion, auch Selbstkonzepte, Selbstwirksamkeitserleben, was man neuerdings nennt auch der Growth Mindset, wenn Sie diese Konstruktfamilie zusammenfassen, dann sind Sie eigentlich relativ dicht dran an dem, was auch Bildung ist. Also wenn Sie dann den kompetenten Lerner, die kompetente Lernerin beschreiben als eine Person, die über hohes deklaratives und prozedurales Vorwissen verfügt, die Verhalten initiieren kann und aufrechterhalten kann, sprich motiviert ist und hohes volitionales Ausmaß hat, die ihren Lern- und Arbeitsprozess gut steuern kann, die sich nicht ablenkt, die ihren Arbeitsplatz gut vorbereitet, die mit den Werten dieser Gesellschaft übereinstimmt, also Demokratieverständnis hat, die ein hohes Empathievermögen hat, die in der Lage, die emotionale Skills hat, sozioemotionale Skills, dann sind sie im Grunde genommen an dem ganz dicht dran, was auch Humboldt verstanden hat, unter der gebildeten Person, die in der Lage ist, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen, über die Lebensspanne letztendlich auch immer wieder eigene Bildungsprozesse anzubahnen, um sich dann auch in einer verändernden Welt zurechtzufinden. Also die Psychologen und Psychologinnen mit ihrer Idee operationalisierbarer Konstrukte, wenn man nur die Konstruktvielfalt nimmt und sie zusammensetzt, dann ist man im Prinzip bei dem, was die Pädagogen die Erziehungswissenschaft Bildung nennt. Und ich vermute mal, wenn ich dieses Gespräch heute mit Humboldt führen würde, da lägen wir gar nicht weit auseinander. Mhm. Letztendlich auch das, was seit über 200 Jahren als Bildung diskutiert wird, in der Breite und in der Wahrheit ist es ja nur operationalisierbar, wenn man das eben mit Hilfe der psychologischen Konstrukte konkretisiert. Ich weiß, dass ich mich mit solchen Äußerungen natürlich unbeliebt mache, aber das halte ich aus.
Also kurz gesagt, Bildung kann man nicht messen, aber Bildung besteht aus Ihrer Sicht aus vielen einzelnen Konstrukten, die man dann wiederum messen kann.
Ganz genau. Und wir haben die Diskussion ja auch lange. Ich weiß, Michael Pressley, berühmter amerikanischer Psychologe, inzwischen leider verstorben, der hat schon, glaube ich, auch Anfang der 1990er Jahre den kompetenten Lerner, die kompetente Lernerin beschrieben. Das geht so dicht dran auch an das, was wir Bildung nennen. Er hat es eben nur auf psychologische Konzepte bezogen oder Konstrukte bezogen.
Mhm. Zwei Probleme der empirischen Forschung im Bildungsbereich sind, dass die Forschungsdesigns sehr häufig nur Aussagen über Korrelationen, nicht aber über Kausalitäten zulassen. Und auf der anderen Seite, dass sich Störvariablen nur sehr schwer kontrollieren lassen. Dies führt dann manchmal dazu, dass empirische Ergebnisse grundsätzlich angezweifelt werden. Stichwort: Unterricht ist zu komplex, als dass man Einzelmerkmale messen könnte. Ist empirische Lehr-Lernforschung eigentlich unmöglich?
Also wir haben natürlich immer, Sie haben es angesprochen, wir haben immer damit zu kämpfen, dass wir viele korrelative Designs haben. Also die großen Schulleistungsstudien wie PISA sind ein Paradebeispiel dafür. Und wir untersuchen dort Phänomene, also beispielsweise auch der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Leistung. Also soziale Ungleichheit, soziale Disparitäten. Und natürlich geben die Designs es in der Regel nicht her, dass wir sagen, es ist genau diese Ursache-Wirkungsrelation. Ich glaube, es gibt aber auch mehrere Antworten auf diese Probleme. Das eine ist, wir haben in den letzten Jahrzehnten vor allem aus der Ökonometrie immens viele Weiterentwicklung statistischer Verfahren, die es uns auch ermöglichen, ansatzweise zumindest bei nicht experimentellen Daten kausale Analysen durchzuführen. Also wir haben beispielsweise den Ansatz der Instrumentenvariablen oder auch das sogenannte Propensity Score Matching, wo man eben Annahmen trifft, wie beispielsweise Zuweisungen zu unterschiedlichen Gruppen, welchen Mechanismen sie unterliegen. Also beispielsweise, wenn wir Schulformvergleiche machen. Natürlich ist die Zuweisung zu Schulform nie zufällig. Deswegen können wir streng genommen nicht sagen, wenn wir sehen, dass sich Schülerinnen und Schüler am Gymnasium besser entwickeln. Es ist die Schulform, die Ursache dafür ist. Gleichwohl, wenn wir die Zuweisungsmechanismen zum Gymnasium und Nicht-Gymnasium kennen, und das ist die Argumentation der Ökonomen oder der Ökonometrie, wenn wir diesen Zuweisungsprozess können und ihn mitmodellieren, dann können wir auch korrelative Daten oder Datensätze durchaus verwenden, um kausal Aussagen machen zu können. Das hat aber immer Grenzen. Man hat immer unbeobachtete Heterogenität, man hat Variablen, die man nicht erhoben hat, man hat viel Rauschen in den Daten. Aber ich glaube, es ist eine große methodische Entwicklung, hat sich vollzogen in den letzten Jahren, die es besser macht. Nichtsdestotrotz hat das Grenzen. Also gerade wenn wir die Diskussion um soziale Herkunft und Schulleistung uns anschauen, das hat in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder zu Verwirrungen geführt, zu einer unterkomplexen Diskussion auch dieser Fragestellung. Denn wir wissen mittlerweile, das hat sehr viel zu tun mit Unterstützungsverhalten auch zu Hause. Wir brauchen zusätzliche Förderinstrumente für die Kinder, die in sozial benachteiligten Familien aufwachsen. Also auch um das Problem zu kompensieren. Wir wissen, das hat gar nicht so viel mit einem differenzierten Schulsystem zu tun, sondern auch sehr viel mit anderen Unterstützungssystemen, die mit Schule gar nichts zu tun haben, etc. Weiterhin würde ich Ihnen natürlich recht geben, Schule, schulisches Lernen, Entwicklungsprozesse von Schülerinnen und Schülern sind sehr komplex, als dass wir sie in Gänze mit empirischer Forschung erfassen könnten. Und wir beobachten ja auch wenn wir den Effekt von Unterrichtsvariablen auf Lernen untersuchen, wir finden hier häufig kleine Effekte, wir finden auch manchmal keine Effekte. Wir gucken ja natürlich, ob die Effekte stabil sind. Und was wir natürlich zunehmend machen die letzten Jahre, dass wir nicht mehr auf die Einzelstudie setzen, sondern dass wir natürlich auf die weltweit existierenden sehr vielen Studien setzen und die zusammensetzen in die sogenannten Meta-Analysen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Schule ist ein unheimlich komplexes Unterfangen, in der wir, wenn wir Zusammenhänge oder auch kausale Effekte untersuchen, nicht mit Rieseneffekten rechnen können. Und wir müssen, glaube ich, immer dafür, also wir müssen nicht nur für Replikation sorgen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir aus den vielen Studien, die wir haben, aggregieren können, was sind mittlere Effekte, aber auch unter welchen Bedingungen wirken Maßnahmen und unter welchen Bedingungen wirken Maßnahmen auch nicht.
Ja, Sie haben die PISA-Studien jetzt mehrfach angesprochen, da würde ich natürlich gerne noch genauer darauf eingehen, vor allem, weil Sie ja maßgeblich daran beteiligt waren. Mit dem Satz, vom Wiegen wird die Sau nicht fett, wird immer wieder von verschiedenen Akteuren im Bildungskontext ausgedrückt, dass zwar viele Daten erhoben werden, dass aufgrund dieser Daten aber nicht an den richtigen Stellschrauben gedreht wird. Wird tatsächlich zu viel gewogen und zu wenig gefüttert?
Ich würde unterscheiden. Also PISA ist ja, PISA wie auch TIMSS, das sind Bildungsmonitoring-Studien, also die beobachten Bildungssysteme und die beobachten über die Zeit, wie sich ein Bildungssystem entwickelt. Also PISA schaut sich ja im Wesentlichen die Lesekompetenzen, die mathematischen Kompetenzen und die naturwissenschaftlichen Kompetenzen von 15-Jährigen an alle 3 Jahre, wie sich das über die Zeit entwickelt. Und dies nun seit mittlerweile 20 Jahren. Und der Adressat ist ja im Wesentlichen die Bildungspolitik. Die Information bekommt über den Zustand des Systems. Also ich vergleiche das ganz gerne, wie auch unsere Wirtschaftsweisen regelmäßig berichten über die Prozente Wirtschaftswachstum oder wie die Bundesagentur für Arbeit regelmäßig über Arbeitslosenzahlen berichtet. So berichtet PISA über den Stand der Bildung oder nicht der Bildung, der Kompetenzen in ausgewählten Bereichen in Deutschland. Und dann obliegt die Interpretationshoheit der Politik. Indizieren diese Ergebnisse ein Problem oder ist das System in Ordnung? Nach PISA 2000 hat es deutliche Hinweise gegeben, dass das System ein Problem hat. Wir hatten damals ja so cum grano salis 180.000 15-Jährige, die eigentlich nicht lesen konnten, die nicht rechnen konnten und die auch in den Naturwissenschaften extrem schwach waren. Dazu kamen die hohen sozialen Disparitäten, die migrationsbedingten Ungleichheiten. Wir hatten damals unheimlich viele verzögerte Schulkarrieren und die Politik hat reagiert. Und zwar massiv. Also wenn Sie denken an die Einführung des Ganztagesprogramms, mit damals 4 Milliarden von Frau Bullmann. Wenn Sie sich an die ganzen Veränderungen erinnern, die wir im frühkindlichen Bereich haben, also damals, komischerweise, obwohl die Ergebnisse von 15-Jährigen kamen, hat man gesagt, wir müssen im Kita-Bereich mehr tun. Kita-Plätze wurden ausgebaut, entwickelte sich zunehmend das Bewusstsein, auch die jüngeren Kinder, also die unter 3-Jährigen Betreuung massiv auszubauen. Also dort hatte PISA deutliche Effekte und man kann schon sagen, und es kamen auch viele Förderprogramme, auch im schulischen Bereich nach PISA 2000 auf den Weg. Silos wurde auch immer weiter fortgesetzt, worauf ich ja schon eingegangen war. Man muss aber rückblickend sagen, vor knapp 10 Jahren, 2012, als die Ergebnisse deutlich besser geworden waren, ist dann so ein bisschen das Interesse an Reformen im Bildungssystem wieder eingeschlafen. Die Politik war zufrieden, war alles ein bisschen besser geworden. Seitdem wird es auch prompt wieder schlechter. Und man muss jetzt auch möglicherweise solche Daten wieder nutzen.
Robert Slevin, einer der ganz großen empirischen Bildungsforscher, verglich kürzlich, ganz kurz bevor er leider verstorben ist, in einem sehr provokanten Artikel die Impfstoffentwicklung und die Schulentwicklung. Zusammengefasst, Impfstoffentwicklung geht schnell und alles, was nicht gründlichster Prüfung standhält, wird verworfen. Schulentwicklung dauert lange und vieles wird trotz fehlender Wirksamkeitsevidenz beibehalten. Ist die Gegenüberstellung von Robert Slevin zulässig?
Also es trifft hundertprozentig meine Beobachtung. Also ich lasse den Impfstoff mal weg, das teile ich natürlich auch. Aber natürlich, wenn man sich anschaut, wie Schul- und Unterrichtsentwicklung über Jahrzehnte gewirkt hat. Wir haben ganz, ganz lange ja gerade in der Unterrichtsentwicklung mit Indikatoren guten Unterrichts gearbeitet, für die es überhaupt keine Evidenz gab. Also das, was wir spätestens seit Jürgen Baumert als Oberflächenmerkmale von Unterricht bezeichnen, oder Eckhard Klima hat schon eingeführt 1990er Jahre anhand der TIMSS-Videostudie. Also Unterrichtsqualität wurde ja lange Zeit über Sozialform beispielsweise Variation von, also der gute Unterricht war im Grunde genommen der, wo viel Gruppenarbeit stattfand, wo die Lehrkraft hat sehr stark eben auch die ganze Stunde in die Hand der Schülerinnen und Schüler gegeben. Wir haben über Stationslernen beispielsweise auch als das Modell der Grundschule, also sehr viele Oberflächen oder Sichtstrukturen für Indikatoren der Unterrichtsqualität, also auch des Lernförderns gehalten, also nach dem Motto, die man auch gut beobachten konnte. Und Jürgen Baumert hat dann ja den Satz geprägt, alles, was man gut beobachten kann, hilft in der Regel nichts, aber schadet auch nichts. Und hat das ja dann eben gegenübergestellt den tiefen Strukturen, also der kognitiven Aktivierung, dem Classroom-Management und der Unterstützung im Unterricht. Also dann eben Merkmalen, für die wir auch Evidenz haben. Aber auch wenn Sie sich, um nochmal wieder bei den Oberflächenstrukturen angucken, wenn Sie sich die ganze Idee der Reformpädagogik anschauen, die Idee auch vom Kinder aus, kleine Kinder und leistungsschwache, lernschwache Kinder brauchen eine unheimlich gute Struktur. Struktur auch, die ihnen gegeben wird, die sie sich nicht alleine geben. Und das heißt, heute würde man aus empirischer Sicht sagen, das sind eine gute Montessori-Pädagogik hilft den Hochleistenden, aber wahrscheinlich nicht den schwachen Schülerinnen und Schülern. Und so haben es eben jahrzehntelang, sind Modelle tatsächlich aus einer sehr stark historischen normativen Perspektive geprägt worden, die jeglicher Evidenz entbehrten. Und auch wenn Sie es heute noch beobachten, die Diskussion, die ich immer wieder führe, jetzt auch gerade in der Covid-19-Pandemie, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Und wenn Sie dann sehen, wie was dann gefordert wird im Hinblick auf Schulentwicklung, Schul- und Unterrichtsentwicklung, da werden Sie selten hören, dass Menschen sagen, wir müssen jetzt wirklich auch einen Schwerpunkt auf die Lernrückstände legen, sondern es wird primär wieder, die Schülerinnen und Schüler sind alle psychisch extrem belastet. Also wir brauchen jetzt vor allem Maßnahmen, um sie psychisch wieder zu stabilisieren, und der Rest kommt dann schon von allein. Und das sind alles empiriefreie Aussagen natürlich. Und das ist im Schulkontext, leider Gottes, hat das eine sehr, sehr starke Tradition. Und man muss natürlich auch sagen, diese Diskussion hat es auch lange gegeben, die kenne ich auch noch aus der pädagogischen Psychologie, die Unterscheidung zwischen subjektiven Theorien von Agierenden in Schulen und wissenschaftlichen Theorien. Und es dominieren natürlich subjektive Theorien und nicht wissenschaftliche Theorien beziehungsweise wissenschaftliche Erkenntnisse oftmals noch in der Schule. Und um auf Slavin auch nochmal zurückzukommen, ich meine, selbst wenn wir Reformen durchführen in der Schule, die empiriebasiert sind, es dauert ja oft Jahre oder Jahrzehnte, bis sie implementiert sind, beziehungsweise auch bis sie Effekte sehen. Und das ist, glaube ich, auch, das ist der zweite Unterschied. Also selbst zum Impfbeispiel. Also der erste ist, wir verimpfen nur das, was wirkt. In der Schule verimpfen wir oft das, was gar nicht wirkt. Aber der zweite Punkt ist selbst das, wenn wir was verimpfen, was wirkt, bis die Pandemie in der Schule behoben ist, also jetzt bis sich der Unterricht verbessert hat, dauert es nicht Tage oder Wochen, sondern es dauert Jahre oder Jahrzehnte. Das macht es einfach schwer. Aber es ist natürlich auch, es sind immer noch Diskussionen, also auch das, was wir kennen, ich glaube, das heißt, ich vergesse mal, das heißt Konstanzer Wanne oder wie das dieses Ding heißt. Also das Erste, was eine Lehrkraft, die aus der Universität kommt, in der Schule lernt, ist, dass sie mal alles vergessen soll, was sie in der Universität gelernt hat, weil man damit in der Praxis eh nichts anfangen kann. Daran sieht man auch schon letztendlich diese Empiriefeindlichkeit oder diese Walls, die aufgebaut werden gegen wissenschaftlich basierte Veränderungen in Schule.
Wir sind leider schon am Ende angelangt. Eine letzte Frage hätte ich noch. Was wären aus Ihrer Sicht die Top 3 Ergebnisse der empirischen Bildungsforschung der letzten 10 Jahre, die jede Lehrperson kennen und berücksichtigen sollte?
Ja, ich glaube, das Erste, was man eigentlich kennen muss, sind jetzt die Forschungsergebnisse zur Inklusion. Also wir haben ja infolge der UN-Resolution den starken Auftrag bekommen, die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu inkludieren. Und es hat ja immer einen Streit gegeben. Welche Effekte hat das eigentlich? Welche Kosten hat das für die Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf? Und welche Gewinne hat das für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf? Wenn wir uns jetzt, glaube ich, zumindest europaweit die Forschung anschauen, muss man ganz klar sagen, es hat sich gelohnt. Also die Gewinne sind auf Seiten der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf relativ groß. Die Kosten bei denen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf eigentlich nicht sichtbar. Ich glaube, das ist der erste wichtige Befund, den wir haben, den wir auch kommunizieren müssen, um auch die Sorgen zu nehmen bei den Eltern, die immer denken, wenn in der Klasse meines Kindes Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind, dann lernt mein Kind nichts. Ja, das Gegenteil, also es kann man wirklich Entwarnung geben. Ich glaube, der zweite ganz wichtige Befund, den wir viel zu wenig in Deutschland diskutieren, den wir unbedingt diskutieren müssen, der kommt aus den USA. Das ist die Evaluierung der sogenannten Pre-K-Programme, also der Programme, die in den USA aufgelegt werden, um in den letzten ein, zwei Jahren die Kinder school-ready zu machen, also dass sie erfolgreich übertreten können. Und diese Pre-K-Programme, die haben schon relativ hohes Strukturierungsmaß, also Förderung der sprachlichen Kompetenzen, der mathematischen, aber auch der sozioemotionalen, haben große Effekte tatsächlich im kognitiven Bereich, aber auch positive Effekte im sozial-emotionalen Bereich. Und ich glaube, wir brauchen dringend eine Rezeption dieser wichtigen Befunde in Deutschland, damit wir ein, zwei Jahren vor der Einschulung mehr Kinder dazu bringen, dass sie wirklich anschlussfähig dann auch in der Grundschule lernen können, dass sie wirklich diese Vorläuferfähigkeiten mitnehmen. Und ich glaube, der dritte große Durchbruch, der uns wirklich in den letzten Jahren gelungen ist, ist tatsächlich die Nutzung auch künstlicher Intelligenz im Bereich Schule. Also, dass wir, glaube ich, in absehbarer Zeit auch Lehr-Lernsysteme haben werden, computerbasierte Lehr-Lernsysteme, die intelligent mit Schülerinnen und Schülern umgehen können, die in der Lage sind, das Arbeitsverhalten der Schülerinnen, der Schüler zu verstehen und dementsprechend Aufgaben auch anzupassen, die vorgegeben werden, Rückmeldung zu geben, sodass die Lehrerinnen und Lehrer nicht überflüssig werden, aber dass die Lehrerinnen und Lehrer zusätzlich unterstützt werden durch solche nicht nur diagnostischen Tools, sondern auch lernförderlichen Tools, die Lernen dann einfacher machen werden in der Schule. Vielleicht das so drei Punkte, von denen ich wirklich glaube, dass sie eigentlich in der Öffentlichkeit viel mehr diskutiert werden müssen und auch ohne Angst. Also wenn ich immer höre, gerade bei dieser dritten Facette, Maschinen übernehmen oder verdrängen die Lehrkräfte und unsere Schülerinnen und Schüler agieren nur noch mit Maschinen, dann kann ich nur sagen, Blödsinn. Sondern nutzt die Chancen, die ihr damit habt, um eben Lehrerinnen und Lehrer auszurüsten, dass unsere Schülerinnen und Schüler besser lernen.
Vielen Dank, Herr Professor Olaf Köller. Es war für mich ein sehr erhellendes Gespräch.
Ja, herzlichen Dank auch. Habe ich gern gemacht.
Wissenschaft und Schule. Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen unter feedback@sbopf.de.